Hallo, guten Abend. Guten Abend. Vielleicht geht es euch auch öfters so, dass ihr im Gespräch seid mit Leuten, die nicht an die Bibel glauben. Und ihr versucht, ihr betet vielleicht dann im Stillen, Herr, bitte gib mir die richtigen Worte. Und der Heilige Geist soll uns ja eigentlich dann lehren in dem Moment und uns erinnern und Erinnerung rufen, was wir sagen sollen. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass uns oft die Argumente fehlen. Und die fallen uns dann wieder ein, wenn wir zu Hause sind. Dann wissen wir, ah Mensch, das hätte ich noch gerne sagen und das habe ich ja vergessen, Mensch. Ach, und dann. Und mir geht es selber oft so. Wir hatten, wie wir die Outreach hatten hier, hatte ich unten auf der Straße ein Gespräch mit einem ehemaligen Arbeiter von uns, der da vom Weinfest kam, schon sehr gut angeheitert. Und ich habe da gerade auf dem Tisch da die Sachen gerichtet und da kommt er und, ah, oh, wie, und wie geht's und so. Und da sind wir halt ins Gespräch gekommen. Ich habe gesagt, was ich da mache und so und warum ich da bin. Und da haben wir dann ein Glaubensgespräch geführt. Und ah, er glaubt das nicht, was in der Bibel steht. Und das kann ja gar nicht sein, so ein altes Buch. Und dass das so überliefert ist. Und da habe ich dann auch wieder, Mensch, habe ich dann überlegt, ah, Moment, da waren das so viel Sache von der Archäologie und die Gründe. Und man tut sich dann in dem Moment einfach schwer, das dann so rüberzubringen. Im Johannesevangelium, Kapitel 14 steht im Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Dass man sich daran erinnert, was er gesagt hat, dafür muss man halt diese Sachen auch erst gehört haben. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man hier in die Bibelstunde kommt und wenn der Günther lehrt, diese Sachen immer wieder hört, auch mal Wiederholungen hört und dass man dann, wenn man in so Situation ist, dass der Heilige Geist uns diese Sachen in Erinnerung rufen kann. Und ich hoffe, dass ihr euch das, was ich jetzt heute Abend habe, dass ihr euch das auch in Erinnerung rufen könnt oder der Heilige Geist euch in Erinnerung rufen kann, wenn ihr in so einer Situation seid, wenn euch die Argumente fehlen. Das erste Blatt möchte ich euch austeilen. Johannes 14, 26 steht es. Das erste Blatt, was wir durchnehmen, sind 10 Gründe, die für die Bibel sprechen. Also wenn Leute einfach so gegen die Bibel sind, was kann man da als Argument bringen, was für die Bibel spricht? Der erste Punkt ist die Einheit der Bibel. Die Bibel wurde geschrieben über eine Spanne von 1600 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Dieses Buch hat 1600 Jahre gebraucht, bis es fertig war. Wenn wir heute ein Buch haben in der Buchhandlung, dann haben die Leute da vielleicht ein halbes Jahr dran geschrieben oder ein Jahr oder manche haben für ihre Memoiren vielleicht 20 Jahre gebraucht. Aber dieses Buch ist in 1600 Jahren entstanden. Und wenn man dann überlegt, wie genau das alles ist und wie es doch zusammenpasst, kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das sein kann. Es wurde über 60 Generationen geschrieben und es hatte mehr als 40 Autoren. Und unter den Autoren waren ganz verschiedene Leute wie Könige, Bauern, Fischer, Steuereintreiber, Rabbiner, Philosophen, Gelehrte, Poeten, ein Doktor war dabei, ein Schafhirte und ein General. Es wurde auf der ganzen Welt verstreut geschrieben, an verschiedenen Orten und Kontinenten, in Asien, Afrika und Europa. Und es wurde in 3 Sprachen geschrieben, in Hebräisch, Chaldäisch und Griechisch. Es gibt verschiedene Literaturstile in der Bibel. Man hat Geschichte, Poesie, Gesetz, Prophetie und Biografien. Wenn man sich das überlegt, dass diese Mixtur zu einem Buch werden kann, dann kann das nur mit Gottes Hand geschehen. Das kann keiner sich ausdenken oder einfach so sich überlegen oder irgendwie manipulieren. Das funktioniert nicht. Also das kann nur Gottes Werk sein und Gottes Liebesbrief an uns. Der zweite Punkt, die Bibel ist unzerstörbar. Viele Leute haben schon probiert, die Bibel zu zerstören, zu verbrennen und haben auch vorhergesagt, ja, die Bibel wird irgendwann altmodisch und wird nicht mehr gelesen. Aber bis jetzt hat die Bibel alles überlebt. Attacken von Atheisten, von liberalen Theologen, Philosophen, von Humanisten, vom Kommunismus, die die Bibel ausrotten wollten, und MTV. Die sind auch gegen die Bibel. Voltaire hat im 18. Jahrhundert sich gebrüstet und vom eventuellen Aussterben der Bibel verkündet und dem Christentum. Aber 50 Jahre nach seinem Tod hat die Genfer Bibelgesellschaft seine Druckerpressen benutzt, um Bibeln zu drucken. Also die Menschen werden es nie schaffen, die Bibel zu zerstören. Dann der dritte Punkt, die Popularität der Bibel. Die Bibel ist der Bestseller überhaupt, den es jemals gegeben hat, aller Zeiten in der ganzen Geschichte. Seit dem Jahr 1456, seit der Erfindung des Buchdruckes, sind etwa 7 Billionen Exemplare gedruckt. Also das ist eine Zahl, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Und sie wurde in 1808 Sprachen und Dialekte übersetzt. Also auch kein anderes Buch kann das vorweisen, außer die Bibel. Der vierte Punkt ist die Genauigkeit der Manuskripte. Es wird ja immer angezweifelt von den Leuten, dass sie sagen, ja, das ist ja aber jetzt schon 2000 Jahre alt. Und wie kann das sein, dass dieses Buch, das wir heute hier haben, auf Papier gedruckt, das wurde vor 10 Jahren gedruckt, dass das noch genau der Text ist wie vor 2000 Jahren oder vor 4000 Jahren, als der Mose das geschrieben hat. Da spricht dafür die Genauigkeit der Manuskripte. Wir werden das später nochmal auf einem anderen Blatt durchgehen. Es existieren mehr als 24.000 Originalhandschriften oder Teile des Neuen Testaments. Die Bibel hat also mehr originale handschriftliche Beweise als 10 andere historische Schriften zusammen. Also kein anderes Buch kann so viel Wahrheit her von der Wissenschaft noch keine Aussage der Bibel widerlegt werden. Man versucht immer durch Evolutionstheorie, die auch noch nicht bewiesen ist, oder andere wissenschaftliche Fakten, versuchen Wissenschaftler, die Bibel zu widerlegen. Aber die haben es bis heute noch nicht geschafft. Es kommt immer wieder zu dem Schluss, und die Bibel hat doch recht. Gibt es auch ein tolles Buch darüber. Es geht einfach nicht, man kann es nicht widerlegen. Ein Beispiel davon: etwa 700 vor Christus, das können wir jetzt mal aufschlagen, im Jesaja 40, Vers 22. Da schreibt der Jesaja: Er ist es, also Gott, der da thront über dem Kreis der Erde. Und im Kommentar hier steht in der Scofield-Bibel bei mir, dass viele glauben, dass dieser Vers auf die Kugelgestalt der Erde hinweist. Warum? Wie kommt einer dazu zu schreiben, er thront über dem Kreis der Erde? Die hatten ja damals noch keine Vorstellung, wie die Erde geschaffen ist. Aber diese Worte sind von Gott inspiriert, was der Jesaja da aufgeschrieben hat. Also hat Gott ihm diesen Gedanken gegeben, das so aufzuschreiben. Der wusste vielleicht gar nicht, was er da schreibt, über dem Kreis der Erde. So. 700 vor Christus war das. Forscher haben aber erst im 14. Jahrhundert festgestellt, dass die Erde tatsächlich eine Kugel ist. Die haben immer vorher geglaubt, es wäre eine Scheibe. Und da können wir nochmal gucken bei Jeremia. Da ist ein ähnlicher Vers. Jeremia 10, also gerade ein paar Seiten weiter. Jeremia 10, Vers 12. Da steht: Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und die Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Also auch der Jeremia schreibt über den Erdkreis. Etwa 600 vor Christus war das, wo der Jeremia das geschrieben hat, sehen wir auch im selben Buch, im Jeremia 33, etwas sehr Interessantes über die Sterne. Jeremia 33, Vers 22. Da schreibt der Jeremia: Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Ebenso werde ich die Nachkommen meines Knechtes David zahlreich machen, die mir dienen. Also Jeremia schreibt, das Heer des Himmels, also die Sterne, kann man nicht zählen. Es ist dann aber im Jahr, Ptolemäus und Kepler, die haben dann irgendwann, ich weiß nicht, 15. 16. Jahrhundert gelebt, die sind auf den Trichter gekommen, ja, wir können ja die Sterne mal zählen, haben dann behauptet, Ptolemäus hat gesagt, es gibt 1056 Sterne und Kepler hat gesagt, es gibt 1005 Sterne. Heute wissen wir, dass man die Sterne nicht zählen kann. Die Wissenschaftler können noch nicht mal die Galaxien zählen, die es angeblich noch gibt. Man kann so weit gar nicht gucken. Man weiß, okay, wir sind mit unserem Sonnensystem in einer Galaxie, aber es kann noch 1000 weitere Galaxien geben und man kann noch nicht mal die Sterne in unserer Galaxie zählen, geschweige denn die in der anderen Galaxie. Also erst heute wissen die Wissenschaftler, wie wenig sie eigentlich wissen, weil sie durch die heutige Gerätschaften und Erkundungen durch Marsmissionen und Teleskope, die in den Weltraum geschossen werden, herausfinden, Mensch, so weit, das kann man gar nicht begreifen. Und es ist auch so, dass viele Wissenschaftler zum Glauben finden oder dann einfach verzweifeln an ihrer Theorie und sagen, das kann nur jemand geschaffen haben oder das kann nur ein Gott gemacht haben. Also das hört man immer wieder. Der sechste Punkt, machen wir gerade noch mal ganz kurz was anderes, was noch zu der wissenschaftlichen Genauigkeit gehört, ist auch die Sache von Archäologie. Da hat jetzt zum Beispiel vor einiger Zeit oder vor einigen Jahren schon gab es das Gerücht, dass die Arche Noah gefunden wurde auf dem Berg Ararat. Das war also schon irgendwann in den 50er Jahren, 1949. Da hatte die Air Force eine von Eis bedeckte Struktur in der Form eines Schiffes auf dem Berg erkennen lassen. Und das Gebiet war aber die ganze Zeit gesperrt von den Russen und von den Irakern, glaube ich, die da sind in dem Gebiet, oder Türken. Und jetzt erst am 15. Juli sollte eine Expedition starten. Ich habe also seitdem jetzt noch nichts gehört, ob die jetzt tatsächlich gestartet ist oder... Ja,
ich meine, oder?
Ah, ja. Ach nee. Und?
Ja, die Abrisse sind gefunden, also dieses Muster,
ja,
in dem Berg, das sieht man tatsächlich, ne? Das wurde gezeigt.
Ja.
Aber Stücke haben sie nicht gefunden. Also sie haben kein Holz gefunden oder irgendwas.
Also. Aber nur diese Form.
Diese Form ist ja. Zu sehen. Also es war ganz deutlich zu sehen.
Ja. Aber was dann auch wieder, wenn man dann wieder das mit der Bibel vergleicht und guckt dann, ja, kann das jetzt so ein Schiff sein? Die Form, die Größe zum Beispiel, haben die mit dem Satellit gemessen, dass das Schiff, oder nee, dass die Form ungefähr, wo steht's, circa 15 Meter hoch, 25 Meter breit und etwa 150 Meter lang. Das haben sie schon vom Satellitenfotos aus mal so ausgerechnet. So, jetzt sind aber die Satellitenfotos, der Satellit ist ja ewig weit oben. Haben die aber zumindest mal gemerkt, euer 15 Meter hoch, 25 Meter breit und 150 Meter lang ungefähr. In der Bibel sind die Maße der Arche Noah ganz genau beschrieben. Und da steht drin, dass die Arche etwa 300 Ellen lang ist, das sind ungefähr 135 Meter lang, etwa 22,5 Meter breit und etwa 13,5 Meter hoch. Also die Bibel, also ich meine, vielleicht ist auch das Ellenmaß durch die Umrechnung nicht so genau, aber die Bibel macht es jetzt ein ganz kleines bisschen kleiner, die Forscher haben jetzt noch ein bisschen dazugegeben, aber das ist so um 1,5 Meter nur Differenz. Also das muss die Arche Noah sein. Da kann man nur sagen, und die Bibel hat wieder recht. 4000 Jahre alter Text hat genau oder fast die gleichen Maße wie das, was die Wissenschaftler heute feststellen. Also die Wissenschaft kann einfach die Bibel nicht widerlegen. Es wird eher noch bestätigt. Was genauso lustig ist fast, wie die Wissenschaftler sich abmühen, Fundstücke auf ein Alter zu datieren und daran scheitern. Es werden also Ausgrabungen gemacht und dann werden Knochenfunde oder historische Fundstücke werden zurückdatiert durch eine Radiumcarbon-Methode, C14-Atom. Es wird dann getestet, wie weit es schon verfallen ist. und darauf legen die dann das Alter fest von diesem Fundstück. Und wenn dann einer sagt, ja, dieser Schädel, das ist der vom Urzeit-Steinzeitmensch, der ist schon 20.000 Jahre alt, dann widerspricht es aber der Schöpfungsgeschichte, weil die Menschheit laut der Bibel nicht älter ist wie ungefähr 6.000 Jahre. Der Adam, also der Sir Robert Anderson, der hat es mal ausgerechnet, aufgrund von den Stammbäumen und die ganzen Angaben, die in der Bibel sind, ist Adam ungefähr 4.100 Jahre vor Christus geschaffen worden von Gott. Also ist die Menschheit ungefähr 6.000 Jahre alt. Also können heute Schädel oder Überreste von Menschen nicht älter sein als 6.000 Jahre. Also kann kein Forscher das doch richtig deuten, wenn er sagt, hier, das Ding ist 20.000 Jahre alt, dann kann man das als Christ eigentlich nicht glauben. Muss man sagen, hey, die Bibel sagt was anderes. Jetzt, das hat mich so richtig gefreut, war letzte Woche, wann zwar in der Zeitung, der Fund des Binshof-Schädels, die älteste Pfälzerin, hatten sie geschätzt auf 21.300 Jahre. Ich teile euch das mal. Jetzt hat er also damals mit seiner Radio- und Carbon-Methode den Schädel auf 21.300 Jahre geschätzt. Und es wäre also der älteste Menschenfund in der Pfalz gewesen. Jetzt wurde der Schädel nochmal neu untersucht und jetzt haben sie herausgefunden, dass der höchstens 3.000 Jahre alt ist und keine 21.000 Jahre. Allein schon, wenn man sich das Bild anguckt, der ist ja wirklich noch sehr gut erhalten. Also das haben die dann auch hier geschrieben in den Text. Da haben sie allein schon der reine Menschenverstand, wenn man das anguckt, die Zähne, die da noch so gut sind, das kann eigentlich gar nicht sein, dass der so alt sein soll. So, aber das erschüttert natürlich die Wissenschaft, weil wenn das nicht stimmt und so viele andere Dinge, wenn man dann an die Bibel glaubt und sagt, ja, kein Wunder, dass das nicht sein kann, dann wird es mit den anderen Untersuchungen wahrscheinlich ähnlich sein. Dass diese Wissenschaftler, die das untersuchen, entweder, weil sie nicht an die Bibel glauben wollen, das zurückdatieren und einfach älter machen. Und jeder will halt wahrscheinlich auch das Älteste gefunden haben, was es gibt, dass er sich brüsten kann. Ja, meine Entdeckung, die ist halt 25.000 Jahre alt. Aber auch hier zeigt die Wissenschaft wieder, die Bibel hat doch recht. Da ist auch noch eins dabei, ein archäologischer Fund auf der Rückseite. Die Höhle des Johannes des Täufers ist gefunden worden. Angeblich haben sie jetzt bei Jerusalem eine Höhle entdeckt, die sie also dem Johannes zuordnen, weil dort so ein Taufbecken drin war und Wandzeichnungen und so weiter. Und also auch hier wieder, man findet einfach in der Wissenschaft, in der Archäologie immer wieder Bestätigungen, Funde, Ausgrabungen, die, wenn man sie genau untersucht, auf die Bibel, der Bibel wieder Recht geben. Jetzt sind wir wieder auf dem ersten Blatt, die 10 Gründe, die für die Bibel sprechen. Und da sind wir beim Punkt 6. Jetzt kommen wir zu der Prophetie. Ein Grund, warum die Bibel die Wahrheit sagt, ist die Prophetie, die erfüllt wurde. Also prophetische Vorhersagen, die in Erfüllung gegangen sind. Davon gibt es Dutzende und Hunderte von Beweisen und Prophetien, die tatsächlich so eingetroffen sind. Und allein das ist ein Riesenwunder. Wenn man als Beispiel nur den Hesekiel nimmt, Hesekiel 26, das können wir mal kurz aufschlagen. Der Hesekiel ist noch nach dem Jeremia, kurz danach. Hesekiel 26. Im Vers 3 können wir anfangen zu lesen. Hesekiel 26, Vers 3. Darum, so spricht der Herr. Herr, siehe, ich will an dich, Tyrus, und ich werde viele Nationen gegen dich heraufführen, wie das Meer seine Wellen heraufführt. Und sie werden die Mauern von Tyrus zerstören und seine Türme abbrechen, und ich werde seine Erde von ihm wegfegen und es zum kahlen Felsen machen. Ein Trockenplatz für Netze soll es werden, mitten im Meer, denn ich habe geredet, spricht der Herr. Und es wird den Nationen zur Beute werden, und seine Töchter, die auf dem Feld sind, sollen mit dem Schwert erschlagen werden. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Denn so spricht der Herr, Herr. Siehe, ich lasse Nebukadnezar, den König von Babel, den König der Könige vom Norden her über Tyrus kommen mit Pferden und Wagen und Reitern und einem Aufgebot und mit viel Volk. Deine Töchter wird er auf dem Feld mit dem Schwert erschlagen und er wird Belagerungsstürme gegen dich aufstellen und einen Belagerungswall gegen dich aufschütten und Langschilde gegen dich aufrichten und den Stoß seines Mauerbrechers gegen deine Mauern richten und deine Türme mit seinen Brecheisen niederreißen und so weiter. Der Herr prophezeit hier die totale Zerstörung der Stadt Tyrus. Etwas im 6. Jahrhundert vor Christus hat Hesekiel das niedergeschrieben. Die Stadt Tyrus wurde etwa 200 Jahre danach von Nebukadnezar eingenommen und zerstört. Und zwar genau so, wie es beschrieben wurde hier. Das Einzige, was nett passiert ist, das steht hier im Kommentar von der Schofield, Das Gericht, das Tyrus vorausgesagt wird, ist einzigartig und wurde in überraschender Weise erfüllt. Zur Zeit des Hesekiel lag Tyrus an der Küste Phöniziens, an den Ufern des Mittelländischen Meeres. Wie Hesekiel es vorausgesagt hatte, so geschah es. Nebukadnezar eroberte und zerstörte die Stadt. Er hatte aber keinen Grund dafür, auch noch den Vers 12 zu erfüllen und die Ruinen ins Meer zu werfen. Das wäre wahrscheinlich Arbeit gewesen, das war unnötige Arbeit, jetzt noch die Ruine ins Meer zu werfen, das hat aber Gott vorhergesagt. Einige der Bewohner von Tyrus entkamen auf eine Insel und bauten dort eine neue Stadt. 300 Jahre später wollte Alexander der Große diese Stadt auf der Insel erobern. Er baute dazu einen Übergang und warf die Überreste des alten Tyrus, von den Griechen genannt Paläotyrus, in das Meer. Also der Alexander der Große hat dann diese Reste ins Meer geworfen, damit er rüber kann, als eine Art Brücke, und erfüllte damit Hesekiel 26,12. Die alte Stadt Tyrus ist nie wieder gebaut worden, sondern sie blieb wie die Oberfläche eines Felsens. Die Überreste des alten Sidon wurden ausgegraben und heute steht eine blühende Stadt an der alten Stelle, aber die Überreste des alten Tyrus sind in dem Meer unter Alexanders Übergang zu der Insel verschwunden. Im Hesekiel sind etwa 7 spezielle Prophezeiungen. 7 Prophezeiungen, die eingetroffen sind, wo Gott gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass eure Mauern eingebrochen werden, dass eure Stadt wie ein Felsen aussehen wird und so weiter. 7 Prophezeiungen. Die mathematische Wahrscheinlichkeit davon ist 1 zu 75 Millionen, dass das auch eintrifft. Jetzt stellt euch vor, 7 Prophezeiungen haben so eine Wahrscheinlichkeit. Jesus hat 322 Prophetien erfüllt. 322 Prophezeiungen wurden von Jesus erfüllt. Unter anderem, dass er in der Stadt Bethlehem geboren wird, dass er Nachkomme von David sein wird, dass er auf dem Esel nach Jerusalem einreiten wird, dass er gekreuzigt werden wird, dass er bluten wird am Kreuz, dass sein Blut vergossen wird, dass sein Leib gebrochen wird für uns, dass er auferstehen wird am dritten Tage und so weiter. Das sind jetzt einige davon, von diesen 322 Prophezeiungen. Und das kann kein Zufall sein. Das kann nicht jemand sich ausdenken und das ist einfach Gottes Wort. Der nächste Punkt, der 7. Punkt, die Mithilfe der Archäologie, das hatten wir schon ein bisschen angerissen, mit der wissenschaftlichen Genauigkeit auch die Archäologie eigentlich schon abgedeckt, dass bisher keine archäologische Entdeckung jemals einer biblischen Aussage widersprochen hat. Unter anderem jetzt auch das wie die Arche Noah und so weiter. Was ausgegraben wird, findet man auch irgendwo wieder in der Bibel. Ein Thema ist auch dabei die Flutkatastrophe. Es gibt auf der ganzen Welt, eigentlich bei jedem Volk, egal ob es Christen sind oder nicht Christen, gibt es bei diesen Völkern eine Flutgeschichte. Das heißt, jedes Volk hat irgendwo in ihrer Ahnen- oder in ihrer Geschichtsschreibung eine Geschichte drin mit einer Flut, dass einfach Leute, dass die Erde eine Riesenkatastrophe war, aber dass ein paar Leute auf dem Boot überlebt haben und die sind auf dem Wasser herumgeschippert und haben dann wieder Nachkommen gezeugt und so ist dann die Menschheit entstanden. Jedes Volk oder die meisten Völker auf der Erde haben so eine Flutgeschichte in ihrer Geschichtsschreibung. Und was Wissenschaftler festgestellt haben, dass auf der ganzen Welt überall eine etwa 1 Meter hohe Schicht zu finden ist im Erdreich, die überall gleich ist. Also das ist eine Art Schlammschicht, etwa 1 Meter hoch, und die findet man rings um die Erde immer wieder. Also auch ein Beweis dafür, dass irgendwann mal die Erde komplett mit Wasser überdeckt war. Weil viele sagen, die Flut war so nicht und die Erde war nicht überdeckt mit Wasser, sondern es war nur stellenweise. Aber die Bibel sagt, dass die ganze Welt war überdeckt mit Wasser und Wissenschaftler haben herausgefunden, eben, dass es weltweit überall diese Bodenschicht gibt, die eben nachzuweisen ist. Manchmal halt ein bisschen tiefer, manchmal ein bisschen höher, eben weniger oder mehr bedeckt von Erde. Der nächste Punkt, der 8. Punkt, das Opfer von Millionen. Wieso sollen Millionen von Menschen ihr Leben lassen für die Bibel? Das ist einer der schlagkräftigsten Gründe und Argumente, was für das Wort Gottes steht. Über Jahrtausende oder Jahrhunderte haben Menschen ihr Leben gelassen für den Glauben. Und das wäre nicht so, wenn das nicht die Wahrheit wäre. Weil warum sollte jemand sich töten lassen für eine Lüge? Oder warum sollte jemand so verrückt sein und sagen, ich stehe hinter dieser Lüge und lass mich dafür umbringen? Das kann nicht sein. Es gibt also... Es wird also geschätzt, dass es im 20. Jahrhundert mehr christliche Märtyrer gab als in allen vorhergehenden Jahrhunderten zusammen.
Ich habe Geschichte gelesen, da war ein Mann und er hat gesehen, es war so, früher haben wir noch keine Autos gehabt, und das Kind ist krank gewesen, das Baby, und dann haben sie die Pferde eingespannt, und hat den Wachen noch vom Koloniallade angehalten. Und ist rein in die Kolonialladen und ist nach Hamnisse gekommen und diese Pferde sind dann losgegangen und dann waren sie kurz vorm Abgrund, hat der Mann sich so in der Eichel geschmissen, ne? Und dann ist praktisch, da war er stehen geblieben vom Abgrund und der Mann war er tot. Das hätte das Fahrzeug schon als ein Leben für das Kind. Mhm. Oder ein Flugzeug, weil er war zwei Wände.
Ja, du, Ingrid, die Kassette lauft, du, das geht so nicht jetzt. Der nächste Punkt. Der 9. Punkt, eine verwandelnde Kraft. Die Bibel hat bei verschiedenen Menschen weltweit den gleichen revolutionären Effekt, dass eben egal ob Männer, Frauen, egal wie alt, die Nationalität, die ethnische Herkunft ist egal, der soziale Stand ist egal, Beruf ist egal, Intelligenz oder wo die Leute leben ist egal. Hunderte von Millionen von Menschen auf der ganzen Erde können heute Zeugnis geben von der verwandelnden Kraft des Wortes Gottes und von Jesus Christus. Sie können alle bezeugen, was im 2. Korinther 5,17 steht. Das steht da bei euch auf dem Blatt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dass das eben so sich verbreitet hat und von allen Leuten so bestätigt werden kann, ist halt auch ein Riesenargument für die Wahrheit des Wort Gottes. Der 10. und letzte Punkt hier, die Auferstehung von Jesus Christus. Die Auferstehung von Jesus wird selbst von Wissenschaftlern bestätigt, die nicht an die Bibel glauben, die nicht an Gott glauben, die sagen und schreiben, ja, die Auferstehung Jesu ist eine historisch bewiesene Tatsache. Das Grab war leer, Jesus, der Leichnam Jesus ist nicht mehr da, nicht mehr auffindbar und er muss auferstanden sein. Es kann anders keine Begründung geben, wenn man das wissenschaftlich untersucht oder auch wie ein Rechtsanwalt so einen Fall untersuchen würde. Warum hätten die Jünger oder wie hätten die können eben das alles drehen und machen, wenn man das kriminalistisch untersucht? Es gibt nur eine einzige Bestätigung oder Sinn oder Zweck davon, Jesus' Auferstehung muss gewesen sein. Und das bestätigen selbst Wissenschaftler, die nicht an die Bibel glauben. Und ganz wichtig, keine Religion, keine religiöse Figur, keine religiöse Schrift oder sonst jemand kann eine Auferstehung verkünden. Das Christentum, Jesus Christus, ist die einzige Person, die auferstanden ist. Keine andere Religion kann das vorweisen. Und auch keine andere Religion kann vorweisen, dass der Gott selbst gestorben ist für seine Kinder oder für seine Schafe. Das ist auch etwas Einzigartiges. Das ist also nicht alles von mir hier, sondern das ist auch aus Büchern entnommen. Ich habe hier die Quellen noch dazu geschrieben. Was jetzt noch interessant ist, wenn man jetzt nochmal zu der Zuverlässigkeit des Neuen Testaments kommen möchte. Wieso können wir sagen, dass das Neue Testament absolut zuverlässig ist? Wieso können wir behaupten, dass dieses Wort 2000 Jahre alt ist, aber trotzdem die Wahrheit sagt? Der erste Grund, warum wir das sagen können, ist die Menge an MSS-Beweisen, die es gibt. Ein MSS-Beweis sind Kopien von Dokumenten aus dem ersten Jahrhundert, also Originalschriften, die von den Jüngern damals benutzt wurden. Also zum Beispiel jetzt der Johannes, der hat bis 100 Jahre nach Christus gelebt, war also etwa, Jesus ist ja ungefähr 30 nach Christus gestorben oder gekreuzigt worden und auferstanden. Johannes wurde etwa im Jahre 100, ist der gestorben, der Johannes. Also aus der Zeit nennt man die Dokumente, die da noch überliefert sind, MSS-Dokumente aus dem ersten Jahrhundert. Und die Einheit des Neuen Testaments besteht vor allem aus dem zahlreichen Bestand dieser MSS-Kopien. Es existieren über 24.000 von diesen Dokumenten, etwa 5.300 griechische Handschriften und dann noch die anderen, etwa 10.000 von der lateinischen Vulgata und etwa 9.300 von anderen früheren Versionen. Wenn wir jetzt den Text nach der Kunst und Wissenschaft beurteilen würden, würde das Neue Testament eine Genauigkeit von 99,5% erreichen. Was bezogen von der heutigen Schrift, bezogen auf diese Originaldokumente, hat das heutige Neue Testament eine Genauigkeit von 99,5%. Und keine von diesen 0,5% der veränderten Stellen betreffen also wirklich grundlegende christliche Lehre. Das sind also nebensächliche Dinge. Jetzt ist die Frage, wie die Geschichtsschreibung so einen Text analysiert. Wir haben hier unter B den bibliografischen Test. Er analysiert die textliche Tradition, mit der uns ein Dokument erreicht. Also im Fall des Neuen Testamentes betrachtet man dabei die Anzahl der MSS-Dokumente. Man betrachtet die Zeitspanne zwischen dem Original und der frühesten existierenden Kopie. Das ist also der erste Test, wie sowas untersucht wird. Die sagen, okay, das Original, das hat der Paulus zum Beispiel geschrieben, etwa im Jahr 30 oder 40 nach Christus. Und die nächste Kopie davon, die es gibt, weil das Original von Paulus, das gibt es halt nicht mehr mit seiner Originalhandschrift, sondern nur noch Kopien davon. Wie alt ist die älteste Kopie, die existiert? So, wenn es jetzt so wäre, dass diese älteste Kopie, die es gibt, aus dem Jahr 1600 wäre, dann könnte man sagen, ja, haha, das ist ja 1500 Jahre alt. Oder 1500 Jahre sind da Lücke dazwischen. Die Kopie, die wir haben, die ist aus dem Jahr 1500 und der Paulus hat es geschrieben im Jahr 40 oder 50. Also da ist ja eine riesenlange Zeitspanne zwischendrin, wo alles verändert werden kann, wo das gar nicht richtig überliefert sein kann. So argumentieren die Kritiker. Die sagen, das ist ja durch die lange Zeitspanne alles verändert worden und das kann man ja gar nicht so glauben, weil es wurde ja manipuliert. Aber die früheste existierende Kopie ist etwa 25 Jahre älter als das Original. Das heißt, Wir haben heute Kopien aus dem Jahre 75 oder 80 oder 100 nach Christus, die es heute noch gibt. Die meisten von diesen MSS-Dokumenten sind etwa 250 bis 300 Jahre älter als das Original. Also die sind etwa 400 Jahre nach Christus entstanden, sind also heute etwa 1600 Jahre alt, diese Dokumente, die existieren noch. Unter anderem im Britischen Museum in London sind solche Originalkopien mit diesem Alter. Dann wird geguckt von der Wissenschaft der innere Beweistest. Er untersucht die Glaubwürdigkeit des Schreibers und betrachtet die geografische und chronologische Nähe des Zeugen am Ereignis. Was bedeutet das jetzt? Die gucken, ja, wer hat es geschrieben? Was hatte der für einen Grund, es zu schreiben? Und wo stand der eigentlich? Also jetzt im Falle zum Beispiel des Johannes können wir gucken, wer hat es geschrieben? Das war der Johannes. Und warum hat er das geschrieben? Ja, weil es ihm auf dem Herzen gelegen hat, weil er Augenzeuge war, weil er dabei war, weil er Jesus selbst gesehen hat. Und da wird es also ganz groß bewertet, zu sagen, jawohl, der Bericht, der ist direkt von einem Augenzeugen, also eine Information aus erster Hand. Im 2. Petrus 1,16, da hat der Petrus geschrieben, weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe geworden sind. Und bestätigt das. Dann wird als drittes der äußere Beweistest gemacht und da wird geguckt, was sagen andere Leute über diese Schrift. Und da kann man eben positiv für die Bibel sprechen und sagen, ja, es gibt Schriften von Eusebius, von Papias, das war ein Jünger von Johannes, von Ignatius, Tatian, der Josephus, das war ein jüdischer Historiker. Und alle diese Leute schreiben etwas über die Bibel, was also die Bibel wiederum bestätigt. Es gibt also ganz viele Schriften, die sehr alt sind, die zustimmend das bestätigen, was in der Bibel steht. Und dann gibt es eben noch zum äußeren Beweis des archäologische Bestätigungen. Der Punkt C ist auch etwas sehr Interessantes. Es gibt Zitate von frühen Kirchvätern. Wenn es heute verboten wäre, die Bibel zu drucken oder wenn es keine Bibel mehr gäbe oder es wäre verboten, eine Bibel zu besitzen oder es wäre, würde alles vernichtet werden, was Bibel heißt, könnte man anhand von Zitaten von Kirchvätern die ganze Bibel wieder rekonstruieren. Es gibt etwa mehr als 36.000 Zitate von 7 Kirchvätern bis ins Jahr 325 nach Christus. Und im Britischen Museum gibt es ein 16-bändiges Lexikon über Neue Testament-Zitate und dort sind 86.000 Zitate drin über die Bibel und über das Neue Testament. Außer 11 Versen kann man das komplette Neue Testament rekonstruieren mit diesen Zitaten, die Kirchväter über die Generation getätigt haben, die sich vielleicht dessen gar nicht bewusst waren. Mit dem Alten Testament sieht es ein kleines bisschen anders aus. Da gibt es natürlich nicht mehr so viele originale Schriftstücke. Das ist auf eurer Rückseite. Aber da wird dann geguckt, die Genauigkeit der Schriftgelehrten vom Alten Testament. Wie haben die Leute damals diese Schrift übermittelt? Heute wird ja gesagt, ja, Alte Testament, 4000 Jahre alt. Ja, aber wenn die das dann abgeschrieben haben, haben die ja einen Fehler gemacht. Und dann wurde das verändert. Und dann wurde da nicht das so genau, wie das gemeint ist, übermittelt. Man muss aber wissen, wie die das damals geschrieben haben. Die mussten sich waschen, bevor sie etwas abschreiben durften. Dann durften sie nur einen Buchstaben schreiben, mussten dann die Tintenfeder reinigen, bevor sie wieder eintauchen durften. Dann musste der nächste Buchstabe geschrieben. Es wurde gezählt, die Buchstaben, ob die Anzahl stimmt in der Zeile. Wenn sie da einen Fehler drin hatten, haben sie schon gemerkt, ach du liebe Zeit, ich müsste ja jetzt 50 Buchstaben schreiben, habe aber nur 49, oh, da habe ich einer vergessen. So, dann mussten sie alles nochmal schreiben. Die durften also nichts ausbessern in ihre Schriftrolle, sondern mussten alles nochmal machen. Und es wurden, also diese Schriftrollen wurden als etwas Heiliges behandelt. Also die Leute, die das gemacht haben, die hatten Ehrfurcht davor und da wurde nicht irgendwie ein Schlendrian mitgetrieben. Dann, wenn so eine Schriftrolle gebraucht war oder abgenutzt war, wurde sie auch nicht zerstört oder verbrannt, sondern die wurde ehrfurchtsvoll aufbewahrt. Das heißt, die kam in irgendein Tongefäß oder irgendwo wurde sie aufbewahrt, weil man Ehrfurcht hatte vor dem Wort Gottes, das durfte nicht zerstört werden. 1947 hat man in den Höhlen von Qumran ganz viele Tongefäße gefunden, wo solche alte Dokumente drin waren. Etwa 14 Kilometer von Jericho entfernt fand man 40.000 MSS-Dokumente vom Alten Testament. Es war die größte Entdeckung von Manuskripten der modernen Zeit. Und diese haben etwa 1900 Jahre da überlebt. Tausende von Schriftstellen, also fast das ganze Alte Testament, wurde da als MSS-Dokumente entdeckt. Aber das Interessante war, dass diese Dokumente viel, viel älter waren als alles andere, was man bisher hatte. Also bis zum Jahr 1947 wurde das Alte Testament übersetzt von Schriften, die vielleicht ein paar hundert Jahre alt waren. Das heißt, die Bibelschreiber oder diese Bibeldruckfirmen, die hatten dann Jesaja-Rollen, die aus dem Jahr 500 nach Christus zum Beispiel waren. Weil Jesus hatte ja auch die Rolle Jesaja und hat daraus gelesen. Also so wurde ja auch die Jesaja-Rolle zum Beispiel immer wieder kopiert und weitergegeben. So, und dann bis 1947 hatte man eben eine Jesaja-Rolle als älteste Rolle, die bis dahin war aus dem Jahr 125 vor Christus etwa. Der masoretische Text. Die Jesaja-Rolle war etwa aus 125 vor Christus. Jetzt hat man in Qumran aber eine gefunden, die vom 916. Was man die ganze Zeit hatte, war aus dem Jahr 916 nach Christus, der masoretische Text. Das war der Jesaja, etwa 1000 nach Christus, von dem wir die Bibel hatten bis 1947. Dann fand man in Qumran eine Jesaja-Rolle, die aus dem Jahr 125 vor Christus war, also die 1000 Jahre älter war als das, was man die ganze Zeit hatte. So, und jetzt war natürlich die große Frage, ja, was ist jetzt mit der Übermittlung? Da konnte man jetzt beweisen, dass die ganz alte Jesaja-Rolle, die 1000 Jahre älter war, mit der anderen, die man hatte, mit der neuen, übereinstimmte. Es war also zum Beispiel im Kapitel 53 hat man 166 Wörter gezählt. Es bestand nach 1000 Jahren in diesem Kapitel eine Variation von weniger als 1%. Die Variation, die da anders war, bestand aus einem Wort mit 3 Buchstaben, was Licht bedeutet, den Sinn aber nicht groß verändert. Und damit war bewiesen, dass die ganzen Übermittlungen punktgenau gemacht sind und es gibt kein Argument zu sagen, die Bibel ist über die Jahre verändert worden durch Manipulationen oder durch Veränderungen, weil die Leute da was reingedichtet haben. Gibt es keine Beweise dafür. Es ist eher, die Wissenschaft hat das Gegenteil bewiesen mit diesen Funden, dass die ganzen Übermittlungen alle original sind und wir darauf vertrauen können, dass das, was wir hier drinstehen haben, so ist, wie das damals schon vor 4000 Jahren aufgeschrieben wurde. Oder dass auch die Jesaja, den Jesaja-Brief, den wir lesen, oder das Buch Jesaja, das wir lesen, genau der gleiche Jesaja ist, den der Jesus vorgelesen hat, als er im Tempel war. Gibt es keinen Unterschied. Ganz kurz jetzt noch die nächsten Punkte. Die Septuaginta ist, also die Genauigkeit des hebräischen Textes wird beim Vergleich mit der Septuaginta bestätigt. Die Septuaginta ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments etwa 280 vor Christus. Und diese Übersetzung aus Alexandria, Ägypten, ist eine fast wörtliche Buch-für-Buch- und Kapitel-für-Kapitel-Übersetzung der hebräischen Schriften, wie sie im masoretischen Text etwa von 900 vor Christus gefunden wurden. Die Septuaginta ist das griechische Wort für 70 und nach der Tradition wurde es Septuaginta genannt, weil es von 72 palästinensischen Juden übersetzt wurde. 6 von jedem der 12 Stämme und wurde innerhalb von 70 Tagen fertiggestellt. Dann gibt es noch Referenzen aus früherer Literatur. Es gibt also Bücher, die die Juden benutzen, neben der Bibel. Und zum Beispiel das Targum oder der Talmud oder die Mishnah, Gemara, der Midrash und die Hexapla. Das sind alles Bücher, die parallel zum Alten Testament mündliche Übermittlungen sind. Und immer wieder auch dort findet man Teile aus dem Alten Testament, die damit bestätigt werden. So. Also ihr seht, ich hoffe, ich habe euch jetzt heute Abend nicht so viel da an den Kopf geworfen, sondern einfach ein paar Anregungen gegeben und ein paar Argumente geliefert, die man Leuten entgegenbringen kann, die sagen, dass die Bibel nicht die Wahrheit sein kann. Und vor allem hat man sehr oft mit sehr intelligenten Leuten zu tun, die dann sich auf ihre Intelligenz berufen. Ja, ich bin Wissenschaftler. Ja, ich habe studiert. Und ich weiß, was ich glaube. Und ich kann das so nicht glauben und annehmen. Diese Leute, die sind oft halt blockiert und stehen sich selbst im Weg. Aber wenn man denen Leuten mit wissenschaftlichen Dingen entgegenkommen kann, hat man vielleicht da irgendwo eine offene Tür, dass die dann sehen, hey, derjenige hat sich damit auseinandergesetzt, hat sich damit befasst und aha, wenn das so ist, dass selbst die Wissenschaft das alles beweist und zeigt, vielleicht benutzt der Herr es und hilft euch damit.
Was heißt Chakra?
Chakra, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, lasst uns noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir, Herr, für dein Wort, Herr Jesus. Ich danke dir, dass wir mit diesem Wort, mit der Bibel, die Wahrheit haben, Herr. Und ich danke dir, dass wir sicher sein können, Herr, dass es die Wahrheit ist und dass wir sicher sein können, dass es so alles stimmt, wie wir es haben in unseren Buchstaben und auf unserem Papier geschrieben, dass das die Originalübermittlung ist, so wie das damals geschrieben wurde, Herr. Und dass wir darauf vertrauen können, Herr, dass dein Wort die Wahrheit ist, dass wir darauf vertrauen können, dass du lebendig bist, Herr Jesus, und dass wir das nur mit Erstaunen feststellen können, wie dein Wort wirkt und wie es so lebendig ist, Herr Jesus, und wie es doch immer wieder auch die Wahrheit darstellt, Herr. Und dass Wissenschaftler keine Chance haben, mit irgendwelchen Argumenten oder Untersuchungen dagegen anzugehen. Dein Wort ist die Wahrheit und steht einfach da wie ein Felsen, so wie du der Felsen bist, Herr Jesus. Und wir danken dir dafür und wir loben und wir preisen dich dafür, Herr Jesus. Amen. Amen.